Deutschland und die Schuldenbremse. Es ist kompliziert. Jahrelang gab es breite Zustimmung. Deutsche Finanzpolitik ist sparsam, maßvoll und darauf bedacht, bloß nicht zu viele Schulden zu machen. Aber das hat sich geändert. Die Ampel ist auch am Streit über die Schuldenbremse zerbrochen. Und aktuell ist die Schuldenbremse eines der wichtigsten Themen im Bundestagswahlkampf. Mit Nicolas Liefen aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion beleuchten wir die Argumente einer hitzig geführten Debatte. Schuldenbremse ja oder nein? Und was hat die schwäbische Hausfrau damit zu tun? Hallo Nicolas.
Hi, grüß dich.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Krogmann. Heute ist Mittwoch, der 20. November. Diese Folge beginnt mit einer Rede von Angela Merkel auf einem CDU-Parteitag in Stuttgart.
Man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze, die richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet: Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben.
Ich kenne die schwäbische Hausfrau ehrlich gesagt ganz gut, weil ich nämlich aus Schwaben komme. Und deswegen weiß ich, wie die schwäbische Hausfrau in Anführungszeichen tickt. Also, die wird ihr Geld erarbeiten, zusammen mit ihrem Gatten natürlich, wird ein Haushaltsbuch führen und nie mehr Geld ausgeben, als sie letztendlich einnehmen. Sie wird immer schwarze Zahlen schreiben und sie wird immer auch noch ordentlich was sparen. So, das ist der Mythos. Und wenn dann noch dazu kommt, dass bei den Schwaben Immobilien ganz groß geschrieben werden und man sehr, sehr frühzeitig in Immobilien investiert, dann passt das Bild auch so richtig schön zusammen. Aber ich kann dir sagen, das Bild ist komplett verzerrt, weil bei, ich sag mal, in uns Schwaben läuft das schon ein bisschen anders. Also nicht schaffe, schaffe, Häusle baue, sondern genau umgekehrt. Häusle baue, schaffe, schaffe. Und das liegt einfach daran, weil man natürlich auch in Schwaben Kredite aufnimmt und diese Kredite dann abbezahlt. Und das macht man natürlich strikt. Und das macht man früh im Leben. Aber ohne Kredit geht's halt nicht. Und diese Idee, da wird erstmal gespart, gespart, gespart und irgendwann wird ein Häuschen gekauft. So ist es halt in Schwaben nicht. Sonst wären nämlich alle Schwaben erst Hausbesitzer, wenn sie 60, 70 oder 80 Jahre alt sind. So ist es nicht. Aber ja, klar, auch die Schwaben nehmen Kredite auf.
Okay, trotzdem, dieses Bild von der schwäbischen Hausfrau, das wurde eben damals im Bundestag bemüht, 2009, als es um die Einführung der Schuldenbremse ging.
Wir streben jetzt Haushalte an, in denen wir tatsächlich mit dem Geld, das der Staat einnimmt, auch auskommen und damit alle Ausgaben tätigen können. Das ist das Prinzip der schwäbischen Hausfrau.
Auch vom CDU-Abgeordneten Norbert Bartle zum Beispiel, also nicht nur von Angela Merkel. Wie wurde jetzt dieses Bild von der schwäbischen Hausfrau übersetzt in diese gesetzlich verankerte Schuldenbremse?
Ja, also es war ja so, dass wir damals eine große Koalition hatten und Merkel war natürlich Vorreiterin dafür und hat die schwäbische Hausfrau in den Ring geworfen, in Anführungszeichen. Und dann hatten wir noch einen Finanzminister, Peer Steinbrück, der auch kräftig dafür geworben hat.
Erstes mit der Verankerung einer neuen Schuldenbremse, meine Damen und Herren, im Grundgesetz hat es diese zweite große Koalition. Exakt 40 Jahre nach der ersten großen Koalition, in der Tat in der Hand, die, ich glaube, eine finanzverfassungsrechtliche und finanzpolitische Entscheidung von historischer Tragweite zu treffen.
Und ein Argument war ja immer, dass man gesagt hat, wir wollen, dass neue Schulden nicht endlos aufgenommen werden und schon gar nicht vor Wahlen, dass dann irgendwelche Wahlgeschenke verteilt werden.
Eine Entscheidung, die die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Generationsgerechtigkeit, sichern soll und nicht einschränken soll.
Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gab ja auch noch die Finanzkrise 2008, 2009. Das hat dem Ganzen nochmal einen richtigen Schub verpasst, weil über diese Schuldenbremse wurde ja schon Jahre vorher gesprochen. Also das war keine Idee von 2009, sondern das war schon länger Thema und zwar schon lange vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. So, und dann hat man das irgendwann ins Grundgesetz gegossen. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass, wenn man das wieder ändern möchte, wenn man auch die Schuldenbremse reformieren möchte, dann braucht man eben eine Mehrheit von zwei Dritteln im Bundestag. Und dann war einfach die Idee zu sagen, maximal 0,5% des Bruttoinlandsprodukts dürfen jedes Jahr als neue Schulden aufgenommen werden. So, Bruttoinlandsprodukt, also alle Waren, alle Dienstleistungen, die produziert werden, und 0,5% von diesem Wert, die dürfen als neue Schulden aufgenommen werden. Das war die Obergrenze. So, und wie es in Deutschland halt so ist, dann setzt sich der Bund zusammen mit den Ländern und sagt, wollen wir das nicht aufteilen? Das haben sie dann gemacht und haben gesagt, 0,35% für den Bund, 0,15% für die Länder. Das hat man allerdings hinterher gekippt und deswegen reden wir heute immer über 0,35% für den Bund, und das ist das tatsächlich, was man neu aufnehmen kann an Schulden, und das besagt eben die Schuldenbremse.
Ja, gekippt wurde die Schuldenbremse der Bundesländer. Die dürfen seit 2020 gar keine Schulden mehr aufnehmen. Für den Bund sind es eben diese 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt. Als Argument für die Schuldenbremse wird immer wieder das Stichwort Generationengerechtigkeit genannt. Also eben, dass die eine Generation sich nicht verschuldet zum Nachteil der Generation nach ihr. Worum geht's da genau?
Also erstmal höre ich dieses Argument immer und immer wieder, und ich sage dir, zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch, ich sage es mal ganz salopp, schon ziemlich tünne, weil gesamtwirtschaftlich gesehen sind Schulden auf der einen Seite natürlich das Vermögen auf der anderen. Das heißt, wenn ich mir 100 Euro irgendwo leihe und ich gebe die dir, oder auch 1000 Euro leihe und ich gebe die dir, dann habe ich halt 1000 Euro Schulden, aber du hast 1000 Euro Vermögen, und wenn man das weitergibt dann an die Nachfolgegeneration, dann hat eben die Nachfolgegeneration auf der einen Seite Schulden und auf der anderen Seite Vermögen. Und dann ist das immer die ganz große Frage, haben Schulden auch einen Gegenwert?
Was heißt das, Schulden haben einen Gegenwert?
Ich sag's mal so, wenn ein Land hoch verschuldet ist, aber dafür top in Ordnung, die Wirtschaft brummt und weil viel investiert wurde in die Infrastruktur, in Internet, in Bildung, in Nahverkehr, Fernverkehr, Wohnung und so weiter, dann waren die Schulden ja positiv und haben was Positives. Es ist ja auch privat genauso. Wenn du Schulden erbst, aber dafür eine Mega-Immobilie, ist natürlich besser, als wenn du keine Schulden erbst und du hast ein baufälliges Haus und das musst du auch noch abreißen lassen und das kostet dich auch noch Geld. Also, ich könnte ja auch immer sagen, ich mache jetzt heute alle Schulen in ganz Deutschland zu und würde sofort total viel Geld sparen. Und auf der anderen Seite weiß doch jeder, wir müssen ganz viel in Bildung investieren, weil die nachfolgenden Generationen müssen möglichst produktiv sein, damit sie möglichst viel Geld verdienen und letztendlich die über Wasser halten, die zum Beispiel auch noch Rente bekommen.
Klar.
So, und die Frage ist immer das Verhältnis von den Schulden zur Wirtschaftskraft, zur Wirtschaftsleistung. Und deswegen kann man eben nicht grundsätzlich sagen, die nachfolgende Generation, wenn die Schulden hoch sind, muss drunter leiden. Allerdings, und jetzt kommt der ganz große Haken, wenn die Schulden wirklich richtig hoch sind und den Haushalt und die Wirtschaftskraft total überfordern und die Zinsen auch hoch sind, dann schnürt das tatsächlich ein für die Zukunft. Und deswegen muss man natürlich schon darauf achten, dass die Schulden nicht aus dem Ruder laufen.
Also klar, wenn man sich irgendwo Geld leiht, muss man normalerweise Zinsen dafür bezahlen, zumindest bei einer Bank. Und kannst du nochmal erklären, wo dann genau das Problem liegen würde?
Das ganz große Problem ist natürlich immer, wenn ich hohe Schulden habe und dann die Zinsen steigen, kennen wir aus dem Privatleben auch. Wir finanzieren vielleicht auch die schwäbische Hausfrau ein Häuschen, dann muss sie umfinanzieren, sind immer noch viele Schulden da und plötzlich haben sich die Zinsen verdoppelt oder verdreifacht. Dann kriegt auch die schwäbische Hausfrau ein richtig großes Problem. Und genauso ist es natürlich mit hochverschuldeten Staaten auch. Wenn die Verschuldungsquote sehr, sehr hoch ist und die Zinsen steigen und die Wirtschaft vielleicht auch noch lahmt, dann kriegen auch diese Staaten ein echtes Problem.
Also, die Schuldenbremse im Grundgesetz, die soll Deutschland davor schützen, dass es zu viel geliehenes Geld ausgibt und in Zukunft dann womöglich extrem hohe Zinsen dafür zahlen muss. Denn das würde dazu führen, dass die Einnahmen von Deutschland dann zu großen Teilen an Banken fließen und eben nicht in neue Investitionen. Das klingt ja eigentlich total sinnvoll. SPD und Grüne, die wollen diese Schuldenbremse aber reformieren. Warum?
Naja, wir schauen uns jetzt mal unser Land an und dann sehen wir, dass an ganz vielen Stellen ganz vieles nicht so richtig läuft oder zum Teil auch marode ist. Schauen wir uns die Schulen an. Ich brauche nur einen Blick in die Schultoiletten zu werfen, das reicht mir eigentlich schon. Schauen wir uns die Straßen an, überall Schlaglöcher. Schauen wir uns die Brücken an, Dresden, Brücke zusammengebrochen, das Internet. Schauen wir uns den öffentlichen Nahverkehr an, Deutsche Bahn, immer zu spät und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Baustellen und diese Baustellen können wir zum Großteil wenigstens aus dem laufenden Haushalt tatsächlich nicht bedienen.
Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben noch nicht einmal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das ausgeht.
Deswegen sagen SPD und Grüne, ja, wir müssen die Schuldenbremse zumindest ein Stück weit öffnen, auch wegen des Ukraine-Kriegs, auch wegen des Umbaus, des energetischen Umbaus hin zu erneuerbaren Energien, weil wir eben viel, viel Geld brauchen. Deshalb müssen wir die Schuldenbremse ein Stück weit wenigstens öffnen und für eine bestimmte Zeit. Und da haben wir eben auch sehr viele andere Gegenspieler innerhalb der Opposition oder auch innerhalb der FDP, die das eben verhindern wollten.
Man kann nicht Gebote der Verfassung aus- und einschalten wie einen Lichtschalter, sondern das muss geachtet werden. Und außerdem ist es ökonomisch vernünftig.
Ja, also die FDP, die hat sich ja gegen neue Schulden gewehrt. Was ist deren Argumentation?
Naja, die eine Argumentation war das große Thema Generationengerechtigkeit. Wie gesagt, hoch umstritten, aus meiner Sicht nicht wirklich stichhaltig. Und das zweite große Argument war, dass die FDP gesagt hat, naja, unser Haushalt ist ja so groß, wir könnten ja auch innerhalb des Haushaltes umschichten. Wir müssen jetzt nicht unbedingt die Schuldenbremse dafür öffnen, sondern das Geld, was wir brauchen, unter anderem für die Ukraine, das machen wir eben an anderer Stelle möglicherweise wieder frei. Und es gab auch immer noch ein weiteres Argument von der FDP, die gesagt hat, naja, wir haben ja Rekordsteuereinnahmen. Mit dem Geld müssen wir es doch irgendwie schaffen. Jetzt sage ich, Rekordsteuereinnahmen haben wir natürlich fast jedes Jahr, weil die Wirtschaft wächst und die Preise steigen wenigstens in der Regel. Und deswegen nominal, also wenn wir uns den Betrag angucken, haben wir quasi jedes Jahr so gut wie Rekordsteuereinnahmen. Also das ist tatsächlich kein Argument.
Also Schuldenbremse, Pro, Contra, generell die Sinnhaftigkeit wird seit Jahren diskutiert. Welche wissenschaftlichen Positionen gibt es denn beim Thema Schuldenbremse?
Sehr geteilte Meinung, muss man sagen. Es gab mal eine Umfrage vom IFO-Institut, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her.
Das ist ein großes Wirtschaftsinstitut, ne?
Ja, das IFO-Institut in München ist ein großes Wirtschaftsinstitut und das hat irgendwie 200 Ökonomen knapp befragt vor einem Jahr, was haltet ihr denn von der Schuldenbremse? Mhm. Und die Hälfte hat gesagt beibehalten, die Hälfte hat gesagt abschaffen oder reformieren. Und es gab natürlich ganz viele Kritikpunkte, weil viele gesagt haben, ihr müsst doch einen Unterschied machen, wofür das Geld ausgegeben wird, nämlich Investitionen oder Konsum und Soziales, da müsst ihr einen Unterschied machen. Das andere war, dass einige gesagt haben, viele Investitionen können einfach aus dem Haushalt nicht geschafft werden und deswegen müsstet ihr diesen Teil möglicherweise auch rausnehmen. Also Klima und Verteidigung könnte so ein Thema sein. Und ein weiterer Kritikpunkt war, dass man gesagt hat, naja, ihr erzählt uns was von der Schuldenbremse und dann bringt ihr ein Sondervermögen Bundeswehr auf den Weg, über 100 Milliarden Euro, sind ja unterm Strich auch nichts anderes als Schulden. So, und dann haben wir aber die auf der anderen Seite, die sagen, Schuldenbremse ist schon gut, weil das macht Druck nämlich auf alle. Ihr müsst die Haushaltsdisziplin einhalten, also einfach mal Schulden machen nach Lust und Laune geht halt auch nicht. Und wie gesagt, es gibt Befürworter und es gibt diejenigen, die sagen, wir müssen es wenigstens reformieren, möglicherweise eben mal eine Zeit lang aussetzen oder wie gesagt, so ein bisschen dehnen. Also die Meinung geht da schwer auseinander.
Schulen, Brücken, Kitas, das sind ja Sachen, bei denen die meisten jetzt sagen würden, ja, das ist ziemlich wichtig, dass wir dafür Geld ausgeben und Dinge eben instand halten. Wie viel neue Schulden müsste Deutschland denn machen, um solche Baustellen anzupacken?
Ja, also es kommt wirklich darauf an, wo dieses Geld am Ende des Tages hinfließt. Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Ökonomen, die einfach sagen, so wie es bisher läuft, nämlich diese starre Schuldenbremse ist tatsächlich nicht gut. Ja, es gibt Möglichkeiten, die ein bisschen auszudehnen. Das haben wir gehabt zwischen 20 und 23. Da ging es unter anderem um Corona. Da ging es natürlich auch um den Ukraine-Krieg und die drohende Energiekrise. Also man hat schon Möglichkeiten, das auch auszuweiten, wenigstens ein Stück weit.
Genau, da wurde eben gesagt, das ist so eine Notfallsituation, zum Beispiel mit der Pandemie oder auch mit dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg, dass man sagt, jetzt gilt es nicht mehr.
Jetzt setzen wir die Schuldenbremse aus. Das geht mit einfacher Mehrheit im Bundestag. Das ist auch so passiert. Mhm. Da hat dann laut Grundgesetz eben der Staat keinen Einfluss drauf und deswegen muss man so reagieren. Aber wie gesagt, dafür muss es eben eine Begründung geben. Und die Begründung kann natürlich nicht lauten, wir wollen in erneuerbare Energien investieren. Und die Begründung kann auch nicht lauten, unsere Schulen müssen ausgebaut oder besser ausgestattet werden. Das ist kein Grund, sondern diese Notlage kommt quasi von außen und entzieht sich oder die Folgen entziehen sich letztendlich der Einflussnahme des Staates. Und dann muss man eben darauf reagieren.
Okay, also es gibt echt unterschiedliche Meinungen dazu, aber einen Konsens gibt es anscheinend grundsätzlich, nämlich, dass es sinnvoll für ein Land sein kann, neue Schulden aufzunehmen, dass es eben darauf ankommt, wofür man da Investitionen macht. Deutschland ist aber in den vergangenen 15 Jahren sehr stolz gewesen auf die sogenannte schwarze Null, auf das Wirtschaften ohne eben die Aufnahme neuer großer Schulden. Auch im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland da sehr streng. Warum ist das denn so, dass die Schuldenbremse, die ja schon ein eher technisches wirtschaftliches Thema ist, so eine emotionale Rolle gerade einnimmt im Wahlkampf?
Weil das nur auf den ersten Blick ein technisches Thema ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen nur sagen, auf Schuldenbergen kann man keine Zukunft bauen. Ja. Schulden sind Treibsand und Schulden sind kein festes Fundament. Und deshalb ist es ja auch ganz...
Die meisten werden das kennen, wenn man Schulden aufnimmt, wird sofort emotional. Und natürlich nutzen das die Parteien für sich aus, Thema Schulden. Ja, wir haben über Jahre immer gehört, die schwarze Null und wir erreichen die schwarze Null und so weiter. Da wurde auch was aufgebaut an Erwartungen.
Null heißt null Belastungen für künftige Generationen. Und deshalb möchte ich sagen, das ist ein Beitrag zu Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt Politik für die Menschen heute. Und Nachhaltigkeit heißt eben aber auch Politik mit einem Blick auf die künftigen Generationen. Und beides tun wir mit diesem Haushalt, mit der schwarzen Null.
Und jetzt sehen wir eben bei den Parteien, dass sie sich ganz unterschiedlich positionieren und diese Schulden auch unterschiedlich für sich nutzen. Gerade wenn es um das Thema Verteilung geht, um Belastung geht.
Denn die Schuldenbremse, so wie sie handwerklich damals auch von Ihnen ausgestaltet wurde, die führt nicht dazu, dass wir weniger Schulden machen. Die führt im Endeffekt nur dazu, dass wir Schulden in der sinnlosesten aller möglichen Formen machen. Wenn wir künftigen Generationen kaputte Autobahnbrücken hinterlassen, dann hinterlassen wir ihnen auch Schulden.
Und natürlich hat das was Hochemotionales. In anderen Ländern sieht es übrigens völlig anders aus, wenn wir über Schulden sprechen. Die USA hochverschuldet, ungefähr 130% des Bruttoinlandsprodukts. Also bei uns sind es ungefähr 60%. USA 130%. Da schert sich erstmal kein Mensch drum. Ja, es gibt so ein paar Ökonomen, die sagen, das wird langsam schwierig, was ihr da macht. Nichtsdestotrotz, die Wirtschaft läuft. Aber wir haben auch andere Länder, die leben einfach damit, dass sie extrem hohe Schulden haben. Schauen wir uns Italien an, auch 120-130%. Ich sag mal ganz salopp, das ist halt so.
Wenn jetzt sowohl Parteien als auch manche Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler eine Reform der Schuldenbremse fordern, wie sähen denn Reformmöglichkeiten überhaupt aus?
Reformmöglichkeiten wäre natürlich zu sagen, diese 0,35% Neuverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt, das dehnt man. Das dehnt man aus auf vielleicht 1%, damit man für eine gewisse Zeit das dann auch nutzen kann, dass man sich höher verschulden kann. Und das führt man eben nach und nach und nach zurück. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich ohnehin noch, die Schuldenbremse auch auszusetzen. Auch das wird ja diskutiert für eine gewisse Zeit. Und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern möglicherweise auch länger auszusetzen, weil Wirtschaftsforscher auch immer wieder sagen, naja, wenn wir solche makroökonomische Schocks haben, wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg und eine mögliche Energiekrise danach, das wirkt ja nicht nur ein Jahr, sondern es wirkt ja zum Teil auch 2, 3, 4 oder 5 Jahre, und dem müssen wir in irgendeiner Form dann auch Rechnung tragen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch zu sagen, wir nehmen all das, was Investitionen sind, wichtige Investitionen sind, ob es jetzt die Kita ist oder die Schule oder Infrastruktur oder Bahn, öffentlicher Nahverkehr und Fernverkehr und so weiter, wir nehmen das aus dieser Schuldenbremse erstmal raus und sagen, okay, das darf investiert werden und zwar in vorher definierter Höhe. Aber wie gesagt, das wirkt sich am Ende des Tages nicht auf die Schuldenbremse aus. Diese Möglichkeit gäbe es auch. Das war übrigens mal vor Einführung der Schuldenbremse, die sogenannte goldene Regel. Da war genau das möglich. Da hat man nämlich aus der Neuverschuldung die Investitionen rausgenommen.
Wenn man jetzt auf die anstehenden Neuwahlen in Deutschland schaut, dann ist da eben auch die Position der Union interessant. Die positioniert sich bisher eher auf FDP-Linie. Friedrich Merz hat es aber in der vergangenen Woche so ein wenig aufgeweicht. Wo steht die Union gerade im Verhältnis zur Schuldenbremse?
Ein wenig aufgeweicht ist sehr freundlich ausgedrückt.
Selbstverständlich kann man das reformieren.
CDU-Chef Merz war ja beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung und hat das da so mal nebenher fallen lassen, dass er sich schon vorstellen könnte, da nochmal drüber zu reden.
Die Frage ist, wozu? Mit welchem Zweck? Was ist das Ergebnis einer solchen Reform? Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein. Ist das Ergebnis, es ist wichtig für Investitionen, es ist wichtig für Fortschritt, es ist wichtig für die Lebensgrundlage unserer Kinder? Dann kann die Antwort eine andere sein.
Eigentlich hat er immer eine ganz harte Linie gefahren und hat immer gesagt, nee, also Neuverschuldung, noch höhere Verschuldung, Aussetzung der Schuldenbremse wollen wir eigentlich nicht und Reform eigentlich so auch nicht und so weiter. Und da hat er so ein bisschen durchblicken lassen. Doch, er könnte sich das schon vorstellen. Und darf man nicht vergessen, Friedrich Merz war mal bei BlackRock, der Nummer 1 der Investoren in den USA. Und da hat er sich schon angeguckt, dass man eben mit sehr vielen Schulden auch sehr viel Geld verdienen kann. Und in diese Richtung wird es wahrscheinlich auch laufen, dass sich die CDU auf Dauer genauso positionieren wird. Schuldenbremse ja, aber, und wenn es dann um Investitionen geht, die die Wirtschaft vorantreiben, vielleicht auch um Steuersenkungen geht, vielleicht auch um Subventionen geht, dann bin ich mir nahezu sicher, dass es da noch einigen Spielraum gibt.
Die Ampelregierung, die ist sich nicht einig geworden über die Schuldenbremse. Wenn es jetzt bald eine neue deutsche Regierung geben wird, meinst du, Nicolas, die wird anders oder lockerer mit dem Thema Schulden umgehen?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie diese Regierung künftig zusammengesetzt sein wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass sicherlich die Schuldenbremse reformiert wird, ausgesetzt möglicherweise auch, aber vor allen Dingen reformiert wird und dass man was ändert, weil eben alle Seiten wissen, hier in Deutschland muss was getan werden. Wenn die Wirtschaft so lahmt, wie sie es zurzeit tut, und wir sind ja Schlusslicht innerhalb Europas, wir sind auch Schlusslicht fast weltweit, wenn wir uns die Industrieländer anschauen. Ich glaube, Argentinien ist noch hinter uns. Also das ist ein echtes Problem und der Staat ist jetzt quasi gefordert zu investieren und letztendlich so auch die Wirtschaft voranzutreiben.
Nicolas, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Nicolas Liefen aus der Wirtschaftsredaktion von NDR Info ist mit uns abgetaucht in den aktuellen Streit um die Schuldenbremse in Deutschland. Wenn ihr mehr hören wollt aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, dann empfehle ich euch den Podcast 10 Minuten Wirtschaft. In nur 10 Minuten bekommt ihr hier täglich einfache und verständliche Antworten auf relevante Wirtschaftsfragen. Zum Beispiel, warum viele Unternehmen keine Lust mehr auf Homeoffice haben und warum Deutschland zu wenig Rohstoffe hat. 10 Minuten Wirtschaft läuft von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Autoren dieser Folge sind Lukas Waschbüsch und Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Viktor Weresch, Fabian Zweck, Christine Dreyer und Marie-Noël Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Morgen geht's hier bei FKM um den Betrüger Felix Vossen, dem etwa 30 Menschen menschlich und finanziell vertraut haben und dabei Millionen verloren haben. Aus einem vermeintlichen Freundschaftsdienst wurde ein schillernder Betrugsfall, bei dem sich herausgestellt hat, die Opfer könnten ein zweites Mal betrogen worden sein. Mehr dazu morgen bei FKM. Tschüss.